trotz Vorbereitung, trotz Einzeln, du weißt, was passiert. In dem Moment, wo diese Klappen da aufgehen und du siehst dieses Wasser auf dich zukommen, hast du so wirklich so einen panischen Fluchtinstinkt, der dir eigentlich nur sagt, renn. Und dann geht's auch irgendwie ganz schnell.
3, 2, 1.
Ich kann mich nicht hinstellen. Oh. Oh. Es kommt einfach wirklich so eine Gewalt, die die Beine einfach wegzieht und du kannst nichts dagegen machen.
Ihr hört Reporter Vincent Dehler in Japan als Tsunami-Testperson. Japan hat so viele Erdbeben, weil es an einem geologisch extrem aktiven Knotenpunkt mehrerer Erdplatten liegt. Zum Schutz setzen sie auf strenge Bauvorschriften, Hightech-Frühwarnsysteme und ständige Vorbereitung der Bevölkerung. Deshalb gibt es Katastrophenvorbeugungscenter und Forschungseinrichtungen für Tsunami-Prävention. Die Auswirkungen am eigenen Leib spüren, um nicht überrascht zu sein, nicht in Panik zu geraten, sondern im Notfall richtig zu handeln, das ist das Ziel dieser Katastrophenschutzübungen. Wie sich das anfühlt, das durfte auch Vincent am eigenen Leib erfahren. Und davon wird er uns heute erzählen. Ich bin Ferdinand Dehr. Willkommen bei Galileo Experience.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Willkommen, Vincent, in unserem Studio heute wieder. Du bist jemand, der Dinge macht einfach. Und du bist auch jemand, den man anruft, wenn man Dinge gemacht haben will, beziehungsweise wenn man Dinge getestet haben will. Ich mag das schon, wenn du Sachen erleidest. Ich mag das gerne. Also ich mag dir gerne dabei zuschauen, weil ich auch mitbekomme, dass es dich dann schon angeht und dass man dir anmerken kann, wie du mit solchen Sachen umgehst. Ich habe eine Frage. Bist du ein Prokrastinierer?
Ich bin sehr gut da drin, im Dinge aufschieben, obwohl ich weiß, ja, dass es eigentlich schnell gemacht werden muss. Das stimmt schon, ja.
Weil, wenn wir gleich über diese Geschichte sprechen, dann konnte Tokio oder Japan an sich es sich nicht leisten, Sachen aufzuschieben, sondern die musste sehr schnell sich um Dinge kümmern. Und das haben sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut hinbekommen. Und wie sie das so gut hinbekommen haben, das klären wir mal jetzt.
Die Reise ging los, wie immer in München und gar nicht jetzt, also wir wussten ja, was wir vorhaben, aber dass es dann tatsächlich so akut wird oder dass diese Thematik Tsunami, Erdbeben sozusagen auf einmal wirklich auch in unserem Drehalltag auf einmal eine Rolle spielte, war uns gar nicht so bewusst oder damit rechnet man ja nicht. Ne? Also das ist ja nichts, wo du sagst, ach, gerade irgendwie ruckelt die Erde in Japan, lass doch mal dieses Thema machen. Sondern es war tatsächlich eher, ja, weiß nicht, wenn man so möchte, blöder Zufall, dass bevor wir in dieses Tsunami-Testzentrum gefahren sind oder bevor wir quasi den Dreh starten wollten, in der Nacht vorher wirklich die Erde ruckelt und die Erde bebt.
Du warst im Hotel, oder?
Genau, wir waren im dritten Stock. Und also der Moment, dass du bewusst realisierst, die Erde wackelt und das bist nicht du, was du dir gerade einbildest und denkst dir, ist irgendwas mit dir oder irgendwie, keine Ahnung, habe ich zu wenig getrunken oder träume ich oder was auch immer. Das ist ganz seltsam, was da in einem vorgeht. Das zu realisieren, dass man gerade der Natur im Prinzip völlig ausgeliefert ist.
Hattest du Angst in der Situation? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie viele Erdbeben du schon erlebt hast.
Nicht viele. Also bewusst tatsächlich so, das zu realisieren, vielleicht auch mit dem Bewusstsein, dass wir am nächsten Tag quasi das vorhaben. Ja. Also das war das erste Mal.
Fast ironisch, gell?
Ja, fast ironisch. Mhm. Und es ist auch ein bisschen seltsam, denn tatsächlich das zu realisieren, weil es ist nicht so, dass du wach wirst, weil es war nachts, dass die Erde irgendwie wackelte. Und es ist nicht so, dass du aufwachst, oh Gott, es will ein Erdbeben. Das war zum Beispiel bei Maki, also quasi unsere Local Producerin, die vor Ort ist, die uns die Drehs vor Ort geholfen hat zu organisieren und die übersetzt. Bei der war das zum Beispiel so, die ist wach geworden, hat sich gedacht, Erdbeben und hat sofort in die WhatsApp-Gruppe geschrieben.
Ah.
Und bei uns als deutsches Team und jetzt auch in dem Fall jetzt auch bei mir, ich bin wach geworden und dachte, hä, was ist denn jetzt los? Das ist ja auch nur eine Sache von Sekunden in dem Moment, ne? Aber bis dein Körper und dein Geist realisiert, was hier gerade passiert, das hat bei mir ganz schön lange gedauert, so dass ich mich erstmal selber hinterfragt habe, was habe ich irgendwie, ist mir schwummerig vor den Augen oder was ist passiert, so war der letzte Sake vom Abend irgendwie schlecht, keine Ahnung. Das hat ein bisschen gedauert. Und dann guckst du dich um im Zimmer und du siehst, dass der Vorhang wackelt. Mhm. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh Moment mal, das Zimmer wackelt, nicht ich.
Was hast du dann gemacht? Also es gibt ja so, ich kenne die Regel, stelle ich in den Türrahmen, das ist ja, nee, so, halbwegs sicher.
Also so, also es war jetzt nicht so, dass quasi ja. Dieses komplette Zimmer von A nach B geschüttelt wurde oder du selber von A nach B geschüttelt wurdest, mhm. sondern das war so ein, ja, letztendlich wie so ein bisschen so ein Gefühl, wenn man auf einem Schiff ist oder so und danach denkt man ja manchmal, man schwankt noch so, das nur ein bisschen schneller. Mhm. Und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Also ich lag die ganze Zeit im Bett. Ich bin nicht aufgestanden und dachte so, genau, geh in den Türrahmen, weil das irgendwie ne, mit das sicherste Ort ist oder sowas. Das hatte ich in dem Moment gar nicht. Es war eher, es war eigentlich schon wieder vorbei in dem Moment, wo ich realisiert habe, was passiert ist. Und dann habe ich mein Handy genommen, habe schon gesehen, dass eben Marki in dem Moment schon geschrieben hatte und es wohl auch relativ schnell ging, dass die japanischen Nachrichten darauf reagiert haben und dann auch direkt, ja, letztendlich eine Art Live-Bild sozusagen im Fernsehen irgendwie war, wo Nachrichtensprecher dann darauf hingewiesen haben. Und dann habe ich das erst realisiert, was los ist. Und nachdem dann aber tatsächlich, wie gesagt, ich meine, es war mitten in der Nacht, weiß ich nicht, 2, 3 Uhr, 4 Uhr oder sowas, habe ich mir jetzt dann noch gar nicht großartig Sorgen darüber gemacht, weil mir vielleicht dann auch die Tragweite nicht bewusst war oder so. Und ich dachte, ja gut, jetzt ist ja vorbei, ich bin müde, mach ich die Augen wieder zu, weil am nächsten Tag muss ich arbeiten. So.
Und als du dann am nächsten Tag unterwegs warst, hattest du das Gefühl, die Stadt, also fühlte die sich noch durchgeschüttelt an? Oder?
Nein.
Das ist den
völlig normal. Ja. Das ist das Erstaunliche. Das ja, genau, weil du hast natürlich, du bist ja in einem Gebiet, wo also Japan weiß, mit Erdbeben umzugehen. Das ist ja. nicht, das passiert mehrfach. Es passiert auch mehrfach am Tag, ohne dass man das merkt, dass die Erde sich bewegt, dass die Erde leicht bebt. Es wird natürlich immer dann heikel, wenn das Erdbeben eine gewisse Stärke hat oder das Seebeben, je nachdem. Und dadurch werden quasi weitere Folgen ausgelöst. Ne? In dem Fall Seebeben und ein Tsunami wird quasi ausgelöst. Das sind ja erst die Folgen, die dann quasi letztendlich auch spürbar sind. Ne? Klar, oder natürlich ein Erdbeben, wenn halt wirklich ja, Häuser einstürzen etc. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die merkst du dann natürlich auch im Alltag. Aber so bei diesem Beben, auch jetzt in Tokio war das ja in dem Fall, hast du in dem Alltag gar nichts gemerkt, dass, weiß ich nicht, dass das ein Thema ist. So, ne? Wäre ja ein großes Thema, wenn jetzt hier in München die Erde bebt. Und das würdest du in der ganzen Stadt würdest du merken, egal wo.
Ich kenne in Deutschland wenig Erdbebenforscher. Ja. Ich kenne keinen Tsunami-Forscher. Aber das ist in Japan natürlich was ganz anderes.
Ja.
Und ihr seid zu einer ziemlichen Koryphäe gefahren eigentlich.
Ja, genau.
Kann man sagen.
Genau.
Also der heißt Taro Arikawa?
Arikawa, genau. Professor Arikawa. Mhm. Das ist so einer der, ich würde sagen, führenden auf dem Gebiet der Tsunami-Forschung oder Erdbebenforschung, wenn man so möchte. Einfach natürlich aus dem Grund, dass man natürlich mit dieser Thematik sich viel mehr befassen muss, weil es halt eben viel mehr im Alltag der Menschen ist. Und den durften wir besuchen. Der ist Professor an der Uni, an der, ich glaube, Chuo, wenn ich das richtig ausspreche, Universität in Tokio, der auch aus einem persönlichen Grund das macht. Also der hat auch ein persönliches Interesse daran, nicht nur zu sagen, es ist wichtig, dass wir junge Menschen, Studierende quasi darüber aufklären oder dass wir Nachwuchs brauchen in dieser Branche, sondern der auch selber vor 15 Jahren, 2011, gemerkt hat, dass es größere und bessere Maßnahmen gibt oder braucht, um besser vorbereitet zu sein.
Also am 11. März 2011
genau.
war dieses Erdbeben, es war ein Seebeben, das hat einen genau. Tsunami ausgelöst.
Genau. Ich glaube, bis zu 10 Meter hohe Wellen, die da auf
14 habe ich gelesen, aber 14, ja. mag sein. Und die Sache ist ja, damals hat er noch an so Wellen geforscht, also an so Mauern geforscht, die genau. diese Wellen aufhalten sollen, genau. um festzustellen, dass die wenig bringen.
Genau.
Richtig. Und hat daraufhin seine Forschung eigentlich nochmal komplett umgekrempelt
ja.
und gesagt, ich muss eine gute Lösung finden.
Genau. Ja.
Genau.
was auch so ein bisschen, wovon ich ja großer Fan bin, was so ein bisschen auch einfach so diese japanische Mentalität so ein bisschen widerspiegelt. Mhm. Ne? Aber so die Gesellschaft hat einen großen Wert in meinem persönlichen Radius sozusagen. Also ich gucke nicht nur nach mir selber, sondern ich gucke nach der Gesellschaft. Was kann ich der Gesellschaft zurückgeben?
Ja.
Das haben natürlich Lehrende, Personen immer, glaube ich, so ein bisschen mehr als andere, die sagen, okay, wir müssen quasi andere darüber in Kenntnis setzen oder wir müssen aufklären, wir müssen Leuten, jungen Menschen irgendwie beibringen, wie können wir quasi, wie kann ich mein Wissen weitergeben? Aber das hat, glaube ich, die japanische Gesellschaft noch mal ein bisschen mehr, dass nicht nur das Individuum zählt, sondern dass die ganze Gesellschaft zählt und dementsprechend auch für ihn wichtig war. Ich habe das persönlich erlebt. Ich habe gesehen, dass unsere Schutzmaßnahmen 2011 intensiviert werden müssen und dementsprechend, also werde ich mich noch mal quasi auch selber überdenken, was kann ich tun, um der japanischen Gesellschaft quasi noch weiter zu helfen.
Also bei dem Seebeben und dem Tsunami gab es auch noch einen Vorfall an einem Atomkraftwerk, mhm, Fukushima. Mhm. Klingelt, glaube ich, bei vielen Leuten, ja, was da so passiert ist. Auch darüber hast du schon mal einen Beitrag gemacht und auch, ja, einen Podcast gehabt. Und ich erinnere mich daran, dass du immer wieder gesagt hast, die Menschen können sehr schnell wieder nach vorne blicken. Mhm. Also man kann ja nun an so einem Ding sehr einfach zerbrechen, gerade wenn Menschen sterben, die man liebt. Ja,
ja, klar.
Und die kriegen es aber hin, wieder auf die Spur zu kommen. Und vielleicht ist das ein gutes Beispiel, also dieser Professor, über den wir gleich sprechen werden, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass er einfach sagt, so, das reicht nicht, deshalb gehen wir jetzt nochmal neu in die Forschung rein.
Es gibt sozusagen ein Tsunami-Test-Center. Mhm. Das heißt, man muss sich das wirklich so vorstellen wie ein, also zwei Komponenten. Das eine ist letztendlich ein großes Becken sozusagen, mhm, mit einer Glasfront. Mhm. Weil man ja sehen muss, was innerhalb dieses Becken passiert. Das heißt, es gibt ein großes Glasbecken und an dieses Glas, also direkt neben diesem Glasbecken, ist ein riesiger Wassertank, wie so eine Art Wasserturm letztendlich. Da sind 10.000 Liter Wasser drin, mhm, also richtig, wow, viel. Ja, das ist schon also wirklich erstaunlich. Und innerhalb dieses Beckens wird simuliert, wie sich ein Tsunami verhält. Das heißt, wer oder was auch immer in diesem Tsunami-Testbecken drin ist, erfährt die Kraft von 10.000 Litern Wasser. Das werden Schleusen, oh, quasi abrupt geöffnet, um eine Welle zu simulieren und um dann eben zu gucken, okay, wie verhalten sich Personen, die von so einer Tsunami-Welle getroffen werden? Wo ist auch der Unterschied in einfach der Höhe der Welle? Mhm. Also ich meine, klar, reden bei 10 Meter Wellen, das brauchst du nicht erforschen, weil jemand, der von der 10 Meter Welle erwischt wird, das muss man auch fairerweise sagen, da ist wenig Chance quasi, das halt leider Leben zu überstehen, ne?
Ja.
Aber es reichen schon kleinere Wellen, um wirklich eine enorme Kraft auf den menschlichen Körper auszuüben. Und genau das zu erforschen, zum einen, wie wirkt eine Welle auf den menschlichen Körper? Was kann man tun? Gibt es vielleicht Techniken, die der menschliche Körper machen kann? Also soll ich mich hinstellen? Soll ich vielleicht mich einrollen? Soll ich, keine Ahnung, versuchen mitzuschwimmen? Was auch immer. Das muss erforscht werden. Das kann man in diesem Tsunami-Testcenter machen. Aber einfach auch zu gucken, welche Art von Wellenbrecher, von Schutzwellen, mhm, kann man verbessern? Ist es die Form? Das kann man ja an kleinen Modellen üben innerhalb dieses Tsunami-Testzentrums, um dann auch Computersimulationen voranzutreiben. Das kann man ja quasi, letztendlich wird das ja dann hochgerechnet. Computer analysieren, was genau ist passiert. Das Ganze wird gefilmt, das Ganze wird ausgewertet, um dann eben neue Schutzmaßnahmen vielleicht zu integrieren oder vielleicht zu sagen, es reicht nicht nur einfach so eine Schutzmauer höher zu bauen, sondern ist es tatsächlich die Form? Müssen wir da nochmal irgendwie umdenken? Mhm. Das ist halt Forschung letztendlich.
Und das durftest du am eigenen Körper, ja, spüren, ja?
Ja, genau. Das war der Plan. Das war von Anfang an schon,
naja,
der Plan.
Ich unterstelle ja gar nicht, das soll ja sogar Spaß machen. Also auch Forschung, ja, kann durch Spaß machen.
Ja.
Wenn du daraus eine Erkenntnis ziehst und die ziehst du am besten daraus, wenn du es am eigenen Leib spürst, genau, das aber in einem Rahmen ist, der nicht gefährlich für dich ist. Und
genau,
das,
richtig,
war ein bisschen der Plan.
Genau, das ist der Plan. Also das heißt, das ist letztlich, ja, mehr oder weniger Alltag, auch für die Studierenden. zu spüren, was es heißt. Mhm. Da stellt man es natürlich nicht einfach rein. Ich meine, 10.000 Liter Wasser, das ist eine enorme Kraft,
ja,
die auch schon bei kleinsten Wellen da auf den Körper quasi einwirken. Das heißt, du bist in so einer Art, wie so eine Anglerhose, würde ich sagen, mhm, hat man an. Also sprich, so diese Gummistiefel, Gummihose, das ist natürlich nichts, jetzt in dem Fall, ne, dass du jetzt nicht komplett nass wirst sozusagen. Ja, ja. Das heißt, du hast sozusagen ein wasserfestes Outfit, sage ich jetzt einfach mal an. Du bist auch gesichert, also sprich, du hast so eine Art Klettergurt an, also da ist nun so Karabiner dran, an denen du gesichert bist. Das heißt, selbst wenn dich diese Welle komplett mitreißt, du könntest einfach loslassen und du würdest nicht einfach von dieser Wasserwelle quasi hinten an die Wand gedrückt werden, ja, und würdest ertrinken. Also mhm, das heißt, du bist natürlich du bist gesichert und du kriegst auch mehr oder weniger eine Einweisung, was du zu tun hast, sozusagen. Also sprich, es macht jetzt keinen Sinn, großartig gegen dieses Wasser anzukämpfen, weil das wirst du nicht schaffen. Also sprich, überlege, also spüre diese Kraft, aber ab dem Moment, wo du früher oder später merkst, dass du keine Chance hast gegen so eine Welle, lässt du dich einfach hängen. Und du bist gesichert letztendlich.
Wir haben ja damals Experimente gemacht bei Galileo und da haben wir mal... Ach,
ist das so?
Ja, ja.
Das ist ja verrückt.
Da war ich auch echt...
da warst du auch dabei.
Sehr oft, sehr gerne mit dabei. Ja. Und da haben wir mal aus einer Baggerschaufel, mhm, Wasser auf ein Auto gekippt.
Ja.
Und du würdest sagen, kippt doch Wasser auf ein Auto, kann doch nichts passieren. Wir haben es in einem Rutsch gekippt,
mhm,
das heißt, war sehr schnell und es hat dieses Auto zerdrückt.
Ja.
Also sich klar zu machen, wie viel Kraft Wasser hat...
Mhm.
Ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie gesagt, wir wussten, dass dir nichts passieren kann und, mhm, hatten zumindest die Hoffnung. Wie war es denn?
Nein. Ja, ich
wollte es nur erzählen. Also,
ja, nee, du hast vollkommen recht.
Keine
Harakiri-Aktion.
Du hast voll Angst gehabt und es war wirklich, es war schon so, dass du das kontrolliert war und
ja,
trotzdem
genau,
hat es dich, glaube ich, überrascht.
Ja, klar.
Also, das war deine Reaktion so.
Auch bei aller Vorbereitung, und auch nicht nur bei aller Sicherheitsvorbereitung, auch bei aller mentaler Vorbereitung, mhm, zu wissen, was da passiert. Der Moment, wo du spürst und merkst, wie in dir das Adrenalin, weil du weißt ja, dass diese Welle kommt.
Ja.
Das hast du ja im echten Leben hast du das ja quasi noch nicht mal.
Nee.
Natürlich hast du eine gewisse Vorbereitungszeit. Es gibt ja auch eine Vorwarnzeit. Die Behörden wissen ja, okay, das kann, ne, jetzt kommen. Die warnen quasi die Bevölkerung.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ist das ja so der unmittelbare Moment, bevor diese Welle dich trifft. Das weißt du in dem Moment, dass es passiert. Aber trotzdem, das ist was anderes. Und wir haben uns zwei Stufen sozusagen, mhm, gelegt. Das eine war eine, jetzt im ersten Moment relativ kleine Welle, 30 Zentimeter. Mhm. Das ist nicht viel, das ist nicht hoch, würde man meinen. Ich meine, letztendlich, was sind 30 Zentimeter? Das geht so ein bisschen zum Schienbeinhöhe.
Ja.
Aber wenn 10.000 Liter Wasser in 30 Zentimeter Höhe auf dich zukommen, entwickelt das eine enorme Kraft.
Mhm.
Und ich habe mir schon gedacht, ja, 30, was soll ich jetzt, warum soll mich so eine kleine Welle umreißen?
Ja.
Und ich war relativ schnell, wurde ich eines Besseren belehrt, weil diese Kraft, die dann auf dich einwirkt, die ist enorm. Mhm. Selbst bei so einer kleinen Welle.
Es hat dir die Beine weggerissen.
Es reißt dir die Beine weg. Also es ist schon so, dass du eine gewisse Zeit auch standhältst, das habe ich mir auch so ein bisschen so selber vorgenommen. Ich dachte, ich pack das jetzt, ne? Und aber es geht relativ schnell, dass du merkst, das schaffst du halt einfach nicht. Die Kraft ist so stark, dass das von vorne dieses Wasser drückt und drückt und drückt und immer weiter, dass deine Kraft irgendwann nachgibt und du wirst weggerissen. So, jetzt nicht, dass ich denn da quasi komplett durch die Gegend gespült wurde, sondern aber du merkst sofort, okay, ich packe das nicht mehr, ich halte dem Ganzen nicht stand und das Wasser reißt sich einfach mit.
Okay. Und dann haben sie das Wasser wieder hochgepumpt?
Genau,
für richtig.
Das,
Run?
Das wird quasi aufgearbeitet. Es gibt sozusagen eine Art Auffangbecken,
ja,
unter diesem Testbecken. Da wird das Wasser abgelassen und wird von da aus dann wieder mit Pumpen in diesen Wasserturm befördert. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit lang, bis 10.000 Liter, mhm, wieder hochgepumpt sind. Und dann,
kurz durchatmen.
Dann konnte man durchatmen, ja, auch ein bisschen realisieren und auch für sich selber analysieren und auch mit natürlich Professor Arikawa zu sprechen, wie es einem selber geht, weil das ist ja auch für ihn interessant zu wissen, wie geht jemand, der noch nie in dieser Situation war, damit um? Welche Gedanken hat man? Und das sind in der Regel Fluchtgedanken, muss man ganz klar sagen. Und er auch zu mir gesagt hat, in der Realität, unabhängig von diesen Tests, Umgebung, sagt er auch, also Evakuierung, Rennen. Also versuche nicht gegen diese Welle zu kämpfen, sondern versuche so schnell wie möglich von dieser Welle wegzukommen.
Okay.
Klar, immer noch, wie sieht das denn in der Realität aus? Das sei mal jetzt dahingestellt. Aber
bei allen Sachen, die ich gesehen habe und die ich von dir gehört habe und wo ich so nachvollzogen habe, worum es geht oder denen geht, ist, glaube ich, auch das Stresslevel runterzufahren, weil du das Gefühl hast, ich kenne das schon. Also wir kommen ja nachher noch zu einem Erdbeben-Testcenter. Das ist ja für Kinder gemacht.
Ja, genau.
Die hat lernen sollen, dass wenn es rüttelt, nicht in Panik zu verfallen, sondern beherzt, gute, richtige Dinge zu tun, um zu überleben, in Anführungsstrichen.
Und idealerweise ist es ein Automatismus.
Genau.
So, das heißt, du denkst eigentlich gar nicht mehr darüber nach, sondern dein Körper macht das von sich aus.
Und das finde ich ist so ein urkonstruktiver Ansatz, den ich sehr mag. Also zu sagen so, wir könnten uns, also es gibt Probleme hier und wir wissen nicht ganz genau, wie wir damit umgehen lernen können, außer wir konfrontieren uns damit und finden eine gute Lösung in der Auseinandersetzung. Und das finde ich cool.
Ja.
So, zweite Welle.
Ja, zweite Welle.
Diesmal?
Doppelt so hoch.
Doppelt so hoch bedeutet, dass sich die Kraft
vervierfacht.
Genau.
Also das heißt,
ist abgefahren.
Das ist wirklich sehr abgefahren. Und selbst dann, ich meine, wir reden immer noch von 60 Zentimeter, also sprich ein bisschen über Kniehöhe. Je nachdem, wie groß man ist, ich bin jetzt nicht der Größte. Von daher war die Welle vielleicht bei mir ein bisschen größer als jetzt bei 2 Meter Menschen. Nein, aber nichtsdestotrotz.
Also hohe Türme kippen ja auch genauso schnell um wie niedrige Türme.
Richtig.
Also von daher.
Absolut. Auch wenn, also, oder wie sagt man so schön, wenn die Sonne tief steht, dann werfen auch Zwerge lange Schatten.
Ja, genau.
Also, aber was ich sagen möchte ist, letztendlich, ob jetzt bei 30 oder bei 60 Zentimeter, das ist die Höhe der Welle, ist gar nicht so entscheidend, sondern es ist genau, wie du jetzt auch gesagt hast, diese Kraft, die sich vervierfacht. Und die vierfache Kraft von dieser kleinen 30 Zentimeter Welle wirkt auf einmal auf den Körper ein und natürlich absolut no chance. Also nicht eine Sekunde, gut, vielleicht eine Sekunde ist es, aber es fühlt sich an, von vorne drückt dir jemand gegen die Beine und von hinten zieht auch gleichzeitig noch jemand. Das heißt, du machst wirklich diese Klappbewegung, hinten die Beine weg, du fliegst nach vorne, weil dich von hinten gefühlt jemand drückt am Rücken und unten zieht jemand an den Beinen.
Und dadurch, dass du angeleint warst, ist nichts passiert. Normalerweise wärst du komplett in die Welle reingeraten und dann auch keine Chance mehr.
Genau, keine Chance. Also selbst dann, auch wenn man, ja sag ich mal, der Fluchtreflex eintreten würde, das heißt, du rennst weg, dann schiebt dir die Welle von hinten die Beine nach vorne. Und das ist ein ganz schön auch ängstliches Gefühl. Also es ist nicht so, dass man das total easy nimmt und sagt, ach cool, sondern aber das zu realisieren, es ist eine Wucht. Ist eine Wucht und ist ziemlich angsteinflößend, auf jeden Fall.
Also angsteinflößend, als du es gemacht hast und in der Retrospektive, als ihr nochmal drüber gesprochen habt, du und der Professor, was war da eure Erkenntnis?
Ja, die Erkenntnis ist ganz klar, natürlich kann nicht jeder mal in dieses Tsunami-Testzentrum, um das Gefühl zu haben, was es heißt, von so einer Wellenkraft, von dieser Kraft des Wassers erwischt zu werden. Aber nichtsdestotrotz ist die Erkenntnis, Evakuierung oder Vorbereitungsmaßnahmen, dass natürlich idealerweise niemand das am eigenen Leib spüren muss, das ganz entscheidend ist. Also Vorbereitung, sprich, also Vorwarnungszeit ist ganz
elementar. Das ist, glaube ich, nochmal gleich eine ganz spannende Geschichte, weil da gibt es auch Apps, die dir sagen, wohin du gehen sollst, welchen Ort du aufsuchen sollst, weil du hast ja eine gewisse Zeit.
Genau.
Die Welle ist ja nicht innerhalb von Sekunden da, sondern die rollt halt auf dich zu und in der Zeit hast du die Chance, dich in Sicherheit zu bringen.
Also es ist natürlich, also ich meine, ganz viele Messsonden quasi gibt es ja im Meer, an Land. Das heißt, in dem Moment, wo dieses Beben passiert, merkt das natürlich, ne, die Erdbebenbehörde und hat natürlich auch Automatismen, dass Warnungen rausgehen und so weiter. Das heißt natürlich, gibt es eine Vorwarnzeit und jeder kann sich quasi so schnell wie möglich natürlich auch in Sicherheit bringen.
Und diese App zeigt dir dann, wohin du gehen sollst. Also
genau,
dieses, die weiß, wo du stehst und sagt, ui, das ist ein bisschen zu tief, da kommt das Wasser hin, du musst eine höhere Position wählen.
Richtig, genau.
In der Zeit schaffst du jetzt noch, in 7 Minuten schaffst du es jetzt noch da und da.
Genau, es gibt quasi wirklich, du guckst dann auf deinen Handybildschirm sozusagen und dein Bildschirm, also auf diesem Bildschirm siehst du sozusagen wirklich Fluchtrouten, also wie so ein Navi letztendlich ist es. Das heißt, es zeigt dir an, okay, dieses Gebäude zum Beispiel, also der sagt dir ungefähr, dieser Wasserstand wird erwartet. Mhm. Das errechnet dann sozusagen das System oder die App und dementsprechend wird dir gesagt, gehe in diese Richtung, folge diesem Weg, da ist ein Gebäude.
Parkhaus von mir aus.
Parkhaus, was auch immer, keine Ahnung. Und gehe dorthin. Da bist du sicher. Oder auch bei normalen Erdbeben, jetzt nicht nur Tsunamis, sondern Erdbeben, okay, dieser Bereich ist hier stärker gefährdet, beweg dich da und dahin. Oder ich meine, letztendlich sind ja auch teilweise sind's ja Gebiete sozusagen, die jetzt ein bisschen niedriger sind als, es muss ja nicht mal direkt ein Haus sein, aber in welchem Gebiet sozusagen du tendenziell eher in den überfluteten Gebieten bist. All das sagt dir diese App und warnt dich und funktioniert letztendlich wie ein Navi, ja.
Krass.
Das ist total praktisch, aber zeigt natürlich auch, dass man da eben in Japan ganz anders mit dieser Thematik umgeht. Auch natürlich ein durchtechnologisiertes Land, das natürlich, dass es da eine App gibt, ist irgendwie auch nicht gerade, finde ich, verwunderlich, aber dass die halt echt gut funktioniert, fand ich schon gut. Also fand ich interessant zu sehen, wie einfach es denn letztendlich auch ist, weil ich meine, so muss es ja auch mal, es bringt mir ja nichts, wenn das irgendwie total kompliziert ist, sondern...
Nee, der findet dich und sagt dir...
Der findet dich und sagt dir, es ist wie ein Navi.
Dreh dich um 90 Grad.
Es ist wie ein Navi.
Absolut. Super.
Ja.
Okay, ich würde gerne zum nächsten Spot kommen. Das ist der ehemalige Feuerwehrmann, der dieses Zentrum aufgebaut hat. Und du warst jetzt alleine da.
Ja.
Du hättest da auch mit, keine Ahnung, 100 Drittklässern sein können zum Beispiel, wenn die das Ganze üben.
Naja. Würde ich auch nicht mehr auffallen wahrscheinlich, ja.
Doch, jetzt mach dich doch nicht so klein.
Nee, vom Humorlevel.
Ach so.
Das ist innerhalb einer Feuerwehrstation in Tokio, gibt es so ein, also das hört sich jetzt, also die Übersetzung wäre quasi sowas wie ein Desasterzentrum, ne? Also wo einfach verschiedene Naturkatastrophen simuliert werden können. Und das fängt an von Taifunen, also sprich wirklich Sturzflutartigen Regenfällen, die mit starkem Wind verbunden ist. Es gibt ein Bereich, also ganz viele.
Was macht man da? Kopf runter. Nacken runter.
Ja, letztendlich.
Und durchhalten.
Genau. Also es ist,
ja, wirklich.
Ja, also halt dich fest an allem, was natürlich irgendwie geht. Geh idealerweise natürlich nicht raus. Das ist natürlich das Beste. Aber auch da geht's vor allem um zu lernen oder diese Erfahrung zu haben. Was heißt es, wenn dieser Sturm auf dich zukommt, gleichzeitig irgendwie kommen literweise 50 Liter pro Sekunde prasseln auf dich nieder, wie fühlt sich das an?
Mhm.
Das ist zum Beispiel ein Bereich, wir konnten teilweise aber auch, kannst du da simulieren, wie viel, also wenn du zum Beispiel, stell dir vor, eine Flut kommt sozusagen, du bist im Keller. So, wie viel, bei was für einer Höhe, Wasserstand, wie schwer ist es dann, eine Tür einfach aufzudrücken?
Okay.
Also solche Sachen werden da simuliert, ne? Dann kannst du einfach sagen, also das ist jetzt natürlich, ist halt kein Wasser drin, sondern die Bremse sozusagen der Tür wird dann immer stärker, umso höher das Wasserlevel ist.
Okay.
Und auch da.
Die Gefahr ist es gar nicht mehr aufzubekommen.
Ja, natürlich, letztendlich klar. Und auch das geht relativ schnell. Also das heißt, das Wasser muss nicht einen Meter hoch sein, dass du so eine Tür nicht mehr aufbekommst, sondern dann reden wir auch schon von ein paar Zentimetern. Ne? Also das heißt so, ich würde mal sagen, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, da wird es schon echt schwer.
Es ist beides, ne? Also wenn du die Tür nach außen drücken musst, ist es schwer. Wenn du sie aber aufmachst und da ist so viel Druck dagegen, dann kommt dir die Tür entgegen.
Nein, die Tür entgegen.
Haut dich um.
Ja, also
okay, das sind alles Sachen, die Kinder lernen. Also es sind ja nicht nur Kinder, du kannst, glaube ich, in jedem Alter dorthin gehen und dich auf die einzelnen Szenarien sozusagen trainieren lassen.
Richtig, genau. Also um einfach auch schon im Kindesalter letztendlich mit diesen ja, ich will nicht sagen alltäglichen, aber mit diesen Dingen, die dann schon auch Teil des Alltags werden können, dass du daraufhin einfach schon eine Erfahrungswerte hast, auf die du zurückgreifen kannst.
Ich habe gelesen, dass die es gibt eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für ein Megabeben in 30 Jahren.
Ja.
Das heißt also, die rechnen fest damit, dass demnächst sowas passiert.
Klar. Aber sie, also jeder Japaner und jede Japanerin hat von diesem Tag X gehört und ist auf diesen Tag X vorbereitet.
Das war, glaube ich, ein ganz interessantes Gespräch mit deiner Fixerin, mit der Maki, als sie dich gefragt hat, wie du denn so vorbereitet bist.
Genau, also unsere Maki quasi, also Fixerin in dem Sinne, dass sie uns also die Sachen vorbereitet für uns, die fixt sozusagen die Sachen. Die war ein bisschen überrascht, dass ich keinen Notfallrucksack zu Hause habe. Also das heißt,
wieso hast du denn das?
Ich habe keinen Notfall. Ich weiß, also es gibt ja sogar durchaus, sag ich mal, die Empfehlung, glaube ich, von Seiten der Bundesregierung, dass man sowas zu Hause haben sollte.
Ja, so die Blackout-Warnung.
Ja, genau.
Eine gewisse Menge an Wasser zu Hause zu haben.
Kerzen und etc. Ich meine, man hat das ja im Winter in Berlin gemerkt, ne? Also ich meine, da gab es ja diesen jetzt in dem Fall bewusst herbeigeführten Blackout, aber da hat man viele Menschen in Berlin gemerkt, was heißt es überhaupt, wenn auf einmal kein Strom da ist.
Ja, wir werden dazu auch nochmal ein Experiment machen, aber dazu dann demnächst mehr auf diesem Kanal. Na,
aber gut. Da wird hier direkt nur Werbung gemacht.
Ja, sicher.
Nein, aber letztendlich genau, es gibt eine Art, so ein Büchlein letztendlich, die eigentlich jeder Japaner und jede Japanerin zu Hause hat, in dem steht, gewisse Notfallszenarien, wie du dich verhalten sollst. Da sind dann aber auch teilweise so Dinge drin, wie kannst du aus einem Tuch eine Windel für dein Kind letztendlich falten? Mhm. Wie kannst du dir Schuhe bauen? Also wirklich solche quasi fast banalen Dinge. Aber es, genau.
Und Hex.
Und Hex, ja, letztendlich.
Sehr cool, ich glaube, ich komme da nochmal auf dich zurück für die Recherche. Ja. Ist sehr cool.
Ja, genau.
Kannst ja, mag ich gern.
Ich fliege auch gerne wieder nach Japan, kein Problem.
Also ich... das so anzugehen, das Problem auch so anzugehen.
Ja.
Wir müssen gleich nochmal erzählen, du warst noch auf diesem Rüttelding, was ja auch ganz abgefahren war.
Stimmt, ja.
Aber auch so deeskalierend das Ganze anzugehen, zu sagen, wir bereiten uns darauf vor, weil besser gut vorbereitet als überrascht.
Ja, better to be safe than sorry. Ne?
Also, genau, macht ja total Sinn.
Ja. Ja, ich finde auch in so eine, also ich finde, das ist ja natürlich auch immer eine schwierige Thematik letztendlich. Ne? Also ich meine, du musst halt Menschen vorbereiten in ihrem Leben quasi, dass solche Naturkatastrophen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das in deinem Alltag eine Rolle spielt in Japan als vielleicht in Deutschland.
Ganz klar.
Aber das sind ja natürlich auch keine schönen Thematiken sozusagen. Ja, aber trotzdem war ich sehr überrascht, zumindest nach außen hin, wie man das so ein bisschen normalisieren kann. Mhm. Dass es halt nicht eine Panik in Menschen auslöst. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man da, dass es so ein, oh Gottes Willen, dieser Tag X kommt, Hilfe, Hilfe. Dass wir wachen morgens auf und denken uns, ist es heute soweit? Mhm. Sondern es hat so eine Normalität, die natürlich nicht schön ist, aber man geht damit so irgendwie um, dass ich das sehr beeindruckend fand, wie man das macht tatsächlich. Und ich fand das wirklich auch beeindruckend, wie Maki das so entspannt mir erzählen konnte. Ich meine, jetzt ist sie natürlich auch einfach die ist halt einfach auch eine coole Socke, sage ich jetzt mal, ja. Irgendwie, die geht da vielleicht auch anders um als vielleicht andere Japanerinnen und Japaner. Also das verstehe ich schon, aber ich fand das toll, wie sie das irgendwie gesagt hat, dass das völlig normal ist und dass sie da irgendwie so überrascht war, dass wir das nicht haben. Fand ich irgendwie witzig.
Ich muss an eine Sache denken, die ich recherchiert habe, als ich mit meiner Tochter schwimmen lernen war.
Ja.
Und da ging es darum, dass die zum Beispiel, wenn sie dann das Seepferdchen machen, ins Wasser springen müssen.
Ja, vom Startblock sogar, oder?
Genau. Ja. Und das hat einen Grund. Wenn du in einer blöden Situation in ein Wasser fällst, dann solltest du darauf vorbereitet sein, mit Schwimmbewegung anzufangen und dich über Wasser zu halten. Also es geht, ich weiß, dass wir, als wir es um die Abprüfung ging, niemand gesagt hat, das ist aber keine perfekte Brusttechnik, sondern es ging lediglich darum, sich über Wasser halten zu können und in Situationen, die passieren, die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja.
Und das ist jetzt so im Kleinen das, was ich finde, was sie im Großen machen. Also wenn es rüttelt, dann fange ich an zu weinen und hock dich hin und weiß nicht, was du machen sollst, sondern finde eine Lösung und die kannst du hier schon mal üben. Mhm. Und das finde ich total cool.
Ja.
Also dieser Erdbeben
Simulator. Ja. Den gibt's auch in diesem Disaster Center, sage ich jetzt mal, innerhalb dieser Feuerwehrstation. Also neben, wie fühlt es sich an?
Ich glaube, Disney plant so ein Ding zu bauen demnächst.
Meinst du?
Nee, ich hätte Spaß.
Ich würde eher sagen, Mr. Beast macht einen Amusement Park draus, aber egal.
Könnte auch sein, ja.
Letztendlich sind das ist es auch ein Teil dieses Centers in dieser Feuerwehrstation, wo unter anderem eben auch Schulklassenkinder erfahren können, wie fühlt es sich an, wenn die Erde bebt, innerhalb der verschiedenen Stufen letztendlich. Mhm. Das heißt, man muss sich das wirklich vorstellen wie ein flacher Raum. Das sieht, also wo einfach verschiedene Matratzen auf dem Boden liegen letztendlich. Und außenrum hast du Projektionen an der Wand, die jetzt zum Beispiel eine Schulklasse simulieren. Das ist natürlich, um sich ein bisschen mehr in dieses Szenario reinzufühlen.
Ja.
Oder die Straßen außenrum. Und dann fängt letztendlich dieser komplette Raum ist dann auf so einer Art Rüttelplatte.
Mhm.
Und diese Platte beginnt sich letztendlich zu bewegen und schüttelt dich mehr oder weniger durch. Und du kriegst beigebracht, eine Schutzposition einzuhalten, sprich, knie dich hin, halte deine Arme über dein Schütze, deinen Kopf letztendlich, der Kopf wirklich mal nach unten, richtig so zusammenkauern letztendlich. Mhm. Ja, idealerweise unter einen Tisch zum Beispiel, wenn wir jetzt von einem Klassenzimmer reden, dass alle Trümmerteile, die im Zweifelsfall auf dich drauffallen können, ein bisschen das Ganze abblocken. Und das auf eine Art spielerische Art und Weise dir beigebracht wird, wie fühlt sich das an? Was der Körper war dann in dem Fall schon mal in einer Situation, er wird hin und her geschüttelt, ohne dass er es selber macht. Also sprich, die Umgebung bewegt sich.
Ja.
Es ist natürlich auch mit ein bisschen, also als wir das jetzt gemacht haben, ist es natürlich ein bisschen jetzt irgendwie, ne, man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht, dass es nicht lustig, also natürlich ist es ist natürlich lustig irgendwie.
Ich glaube, du darfst es sogar lustig finden, weil du in der Situation da dich gerade damit auseinandersetzt und immer sagst, Gott, das könnte mein Leben gefährden, das ist das eine, oder zu sagen, jetzt rüttelst zwar, aber ich weiß, was ich tun muss, und wenn ich das mache, dann bin ich auch sicher, gibt dir ein gutes Gefühl.
Also,
du hast einmal kurz gelacht.
Ja.
Und deswegen dachte so, na, ist das passend?
Ja.
Aber in Wirklichkeit war es genau das, was du in dem Moment, es sind ja Sachen, die mit deinem Körper passieren, auf die du keinen Einfluss hast.
Ja.
Also du gibst ja Kontrolle auf.
Ja.
Und dann Kontrolle zurückzugewinnen, ist, glaube ich, genau das, was die Intention ist bei diesem
Ding. Ich meine, es ist ja, wäre ja auch, glaube ich, also genau, es wäre, also stell dir mal vor, quasi du hast eine Schulklasse mit 30 Kindern und die alle quasi rennen weinend raus, weil sie denken, oh Gottes Willen, das kann mir passieren.
Sondern nee, gar nicht.
Es ist natürlich schon also ein gewisser Spaßfaktor, oder dass es irgendwie in einer Umgebung ist, die natürlich schon irgendwie auch ein bisschen Spaß machen soll, das spielerisch quasi beizubringen, unabhängig natürlich davon, dass die Tatsache, wenn das passiert, natürlich tragisch ist und eine Katastrophe ist.
Total.
Das steht ja völlig außen vor. Das ist halt.
Aber die sollen auch was lernen, und vielleicht lernst du in so einer Atmosphäre deutlich besser.
Absolut.
Und deine Erkenntnis aus diesem Ganzen, also hast du das Gefühl, du wärst gewappnet?
Tja, das ist eine gute Frage, weil klar, Vorbereitung ist extrem wichtig, und mit Vorbereitung und Übung oder sich darauf vorzubereiten, wie es sich anfühlt in so einer Situation, das ist extrem wichtig. Keine Ahnung, ob man denn in der Realität wirklich automatisch das macht, was irgendwie richtig ist, ist ja das eine. Ich glaube, es hilft, das Gespür zu haben.
Mhm.
Ich könnte aber, also ich würde jetzt mich, glaube ich, zu weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, nur weil man das quasi einmal durchgespielt hat, dass man beim nächsten Mal genauso cool reagiert, das halte ich für vermessen. Ich glaube, das geht nicht, weil wirklich im Zweifelsfall geht es ja um Leben und Tod, wenn man so möchte.
Ja,
und
absolut.
ob dann dein Körper oder deine Adrenalin quasi sich so gut und kontrollieren lässt.
Wäre die Hoffnung.
Das weiß ich nicht, aber es hilft mir auf jeden Fall quasi, richtige oder die Entscheidungen, die ich in dem Moment fälle, das vielleicht nochmal in der Mikrosekunde abzugleichen. Macht es jetzt Sinn, panisch quasi durch den Raum zu rennen und denke mir, oh Gottes Willen, was passiert hier gerade? Oder kurz sich selber zu bremsen und zu sagen, okay, es passiert, was muss ich machen? Das, diese Eigenkontrolle und so, das ja, letztendlich klar, jedes bisschen hilft, ne? Also eins ist immer mehr als null.
Am konsequentesten macht man, glaube ich, neue Erfindungen aus der Not heraus.
Mhm.
Und dass das passiert ist, hat die, glaube ich, das hat die so erschüttert auf der einen Seite, ja, aber auch so aktiv werden lassen, was dagegen zu tun,
ja,
dass es so viele Bereiche gibt. Also der Professor Arikawa hatte ja dieses Zentrum aufgebaut, der hat sehr viel Forschungsgelder bekommen, das heißt, die wissen um die Gefahr und haben auch in diese Richtung investiert. Was ich aber auf der anderen Seite total cool fand, war, dass sie sich auch um den, keine Ahnung, soziologischen Aspekt gekümmert haben, so wie kriegen wir denn, oder den pädagogischen, wie kriegen wir denn unsere Kinder dahin, dass sie mit dieser Angst umgehen können, ohne dass sie lähmt, weil normalerweise hat Angst ja einen lähmenden Charakter.
Mhm.
Und hier wäre es eher so, dass sie aktiv werden müssen, um Dinge zu tun. Und ich glaube, Aktivität ist dann immer besser als Passivität.
Ja, oder auf jeden Fall.
Zu wissen, wie ich dagegen vorgehen muss, ist, glaube ich, immer besser,
ja,
als sich dem Ganzen ergeben, klar, müssen. Und das ist so die Erkenntnis, die ich aus diesem Beitrag rausgenommen habe und auch aus, ja, aus dem Film, den ihr gemacht habt.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist natürlich, dieses Tsunami-Testzentrum ist jetzt in Japan, in dem Fall, das wir besucht haben. Es gibt mit Sicherheit, oder kann auch mir auch vorstellen, dass es ähnliche Institutionen oder ähnliche Herangehensweisen auch in anderen Ländern gibt. Aber
ich würde auch das hoffen, ist ja, dass sie so vernetzt sind, dass, ja, sie sich, dass sie aber diese Erkenntnisse teilen würden.
Ja, natürlich, 100%. Letztendlich, ja, geht es ja wirklich auch darum, diese Erkenntnisse irgendwie der ganzen Welt irgendwie zuteilkommen zu lassen.
Okay. Zugute kommen zu lassen.
Siehst du, ja, ich bin immer noch ganz durchgeschüttelt vom Tsunami-Testzentrum.
So.
Da haben sich gerade zwei Synapsen nicht gefunden. Aber letztendlich, das Teilen der Informationen, das allen letztendlich irgendwie ja weiterhilft. Ja, das ist schön zu wissen. Das ist gut zu wissen, dass es das gibt. Ja.
Danke dafür, Vincent.
Ja.
Ich freue mich schon auf das nächste Ding, in das wir dich hineinschubsen,
so,
mit dem du dich auseinandersetzen musst.
Und Vulkan?
Sehr schlau.
Hätten wir noch?
Ja, genau. Uns fällt was ein, auf jeden Fall.
Das könnte man noch machen. Ja, nee, es ist, ja, also, aber, ich meine, das eine ist wirklich, das zu erleben. Ich glaube, was tatsächlich auch Sinn macht, um sich nicht nur dieses Tsunami-Testzentrum ein bisschen besser vorzustellen, sondern eben auch dieses, ja, das böse Wort, Desasterzentrum, aber dieses Zentrum, wo sich auch Kinder quasi irgendwie das spüren können, wenn man sehen möchte, wie ich mich von einer Welle quasi irgendwie wegspülen lassen. Dann kann man sich diesen Film ja jederzeit angucken.
Jederzeit auf, ja, Join.
Absolut. In
unser Lieblingsstreamer.
Absolut. Ich weiß gar nicht, ob das auf YouTube, darf man das sagen? Ja.
Keine da darf man es auch eventuell.
Es gibt
gucken,
ja auch,
wenn
man
es schon zweimal auf Join geguckt hat, so, darf man es auch einmal auf YouTube gucken, wenn man möchte.
Absolut.
Aber lieber noch auf unserem Superstreamer.
Richtig. Nein, also von daher kann man sich das angucken. Ich glaube, auch in dem Fall macht es wirklich Sinn, dass sich so ein bisschen, ja, zu visualisieren, was das heißt. Das, ja, bin ich sehr gespannt. Ja.
Ich wiederhole nochmal dein Fazit, weil es hat es für mich am besten getroffen. Better safe than sorry.
Ja, also, better be safe than sorry, absolut. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Grundprinzip des Ganzen und gilt natürlich in vielen Bereichen des Lebens. Aber in dem Fall, glaube ich, kann man dieses Tsunami-Testzentrum damit ganz gut zusammenfassen. Und es ist schön zu wissen, dass es viele kluge Köpfe gibt, die sich eben damit beschäftigen, ja, die Welt ein Stück besser zu machen.
Mhm. Sehr gutes Fazit. Ich danke dir sehr, Vincent.
Ich danke dir.
Hab noch einen schönen Tag.
Gleichfalls und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.